Die Rückkehr zum Mond, das ist unser Thema heute im Podcast Wissen der FAZ. Zweimal wurde in den vergangenen Tagen der Start der amerikanisch-europäischen Mission Artemis abgesagt. Der dritte Anlauf ist für Oktober vorgesehen. Dann aber soll sie endlich beginnen, die neue, die große Raumfahrt-Ära. Denn um nichts weniger geht es bei den Mondlandungen unserer Zeit, mehr als 50 Jahre nach den Apollo-Missionen. Um große, hochkomplexe Forschung und auch um große Symbolpolitik mit globalem Wettbewerbscharakter. Reden wir heute also über Artemis 1, mit dem diese Mission beginnen soll. Ich bin Joachim Müller-Jung.
Und ich bin Sibylle Ander.
Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt.
Ja, und wir sind beide Wissenschaftsredakteure der FAZ und der FAS. Ich bin Biologe und begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist Astrophysikerin und Philosophin. Und heute werden wir uns ein Thema widmen, philosophischen Thema und einem hochtechnischen noch dazu. Sibylle, du bist sicher nicht ganz glücklich, dass wir heute nicht über den Start von Artemis einsprechen können, weil der nämlich eben abgeblasen wurde, wie ich schon sagte. Und das hat Gründe. Erzähl mal kurz, woran es gescheitert ist am Samstag.
Ja, das war natürlich unsere Hoffnung, weshalb wir den Podcast erst heute aufnehmen wollten. Die Hoffnung war, dass Artemis 1 jetzt schon auf dem Weg zum Mond sein würde. Vor einer Woche am Montag war ja der erste Startversuch. Da haben wir schon alle mitgefiebert. Da lief auch eigentlich alles ganz gut. Die Tanks waren gefüllt. Dann war aber das Problem, dass eines von vier Triebwerken der ersten Stufe der Rakete, der großen SLS-Rakete, nicht die vorgeschriebene Temperatur erreicht hat. Und das ist deshalb gefährlich, weil wenn dann da der kalte Treibstoff reingeleitet wird, dann wird das Material geschockt und dann gibt es entsprechend Risse und entsprechend ist das dann natürlich gefährlich. Deshalb muss die Kühlung funktionieren. Zusätzlich gab es noch Probleme mit einem Ventil am Wasserstofftank, weshalb dann die Überlegung war, das sind jetzt so viele Unsicherheiten, wir brechen den Start lieber ab. Dann wurde das Ganze ausgewertet in der vergangenen Woche. Verschiedene Daten wurden ausgelesen und analysiert, die bestätigt haben, dass bei der Kühlung alles richtig gelaufen ist. Also Wasserstoff wurde zur Kühlung so reingeleitet, wie es reingeleitet werden sollte. Da schien alles funktioniert zu haben. Auch auf Seite der Triebwerke waren die Daten so, wie sie sein sollten. Insofern war dann das Fazit, dass anscheinend der Temperatursensor fehlerhaft war. Das war natürlich eine gute Nachricht, weil dadurch keine Reparaturen notwendig waren. Die Entscheidung war dann einfach, den Start nochmal zu wiederholen am Samstag. Das wurde dann auch gemacht. Das ging dann also schon tagsüber los. Der Start sollte, oder das Startfenster hat sich um 20.17 Uhr öffnen sollen. Und dann ist aber 3 Stunden vorher, hatte man schon gemerkt, da kam so ein bisschen der Countdown ins Stoppen. Es gab Probleme und zwar wurde ein Leck bei der Wasserstoffbetankung entdeckt. Das war ein Problem, das auch schon am Montag zuvor aufgetreten war. Auch da hat es schon ein Leck gegeben. Das hatte man aber ziemlich schnell in den Griff bekommen. Am Samstag war das aber nicht der Fall. Die Ingenieure, die haben sich dann 3-mal neue Dinge ausgedacht, was sie machen können, um das Leck zu schließen. Das hat alles nicht funktioniert. Und um 17.17 Uhr unserer Zeit war dann die Entscheidung, wir kriegen es nicht in den Griff, wir müssen auch diesen Startversuch abblasen. Das hat natürlich für viel Häme gesorgt, weil ja nun die Rakete auch, ja, man kann sagen, ein bisschen umstritten ist. Das Space Launch System, SLS, basiert auf Technologie, die noch aus der Space Shuttle-Ära kommt. Das heißt, es ist tatsächlich keine ganz neue Technologie. Und auch damals hatte man schon viele Probleme mit dem Betanken mit flüssigem Wasserstoff. Ist auch irgendwie naheliegend. Wasserstoff ist ja das kleinste Molekül, das wir haben. Das entfleucht sozusagen überall, wo es kann. Also man muss da wahnsinnig dichte Leitungen haben. Und das wird dadurch erschwert, dass ja beim Betanken der Rakete Leitungen angebracht werden, die dann beim Start der Rakete sehr schnell sozusagen abgesprengt werden müssen. Also sie müssen sich sehr schnell wieder lösen, um beim Start keine Probleme zu erzeugen. Und das macht es sehr schwierig, diese Leitungen dicht zu bekommen. Also insofern war jetzt die Entscheidung, da muss man jetzt nochmal nach neuen Lösungen suchen. Das wird ein bisschen dauern. Das Startfenster hätte jetzt nur noch jetzt am heutigen Montag oder am Dienstag weitere Starts zugelassen. Das ist ja alles sehr kompliziert, weil man immer berücksichtigen muss, dass sich Erde und Mond relativ zueinander bewegen. Und damit die geplante Flugbahn realisiert werden kann, gibt es halt wirklich nur ein paar Tage, bei denen das funktioniert. Dann gibt es noch ein paar andere Randbedingungen, die das Orion-Raumschiff betreffen, dass das nie länger als 90 Minuten im Schatten ist, damit die Energieversorgung klappt und so weiter. Wenn man das alles berücksichtigt, dann kann man im Kalender die Tage grün markieren, an denen man starten kann. Und da sind die nächsten Tage, die in Frage kommen, eben Ende September, Anfang Oktober. Wobei schon gesagt wurde, das hatte der NASA-Chef Bill Nelson schon am Samstag festgestellt, wahrscheinlich wird es noch länger dauern. Denn im Oktober soll auch die nächste Crew zur internationalen Raumstation starten. Und da muss man dann zusehen, dass man da nicht in einen Konflikt kommt. Also wahrscheinlich werden wir noch ein bisschen warten müssen, leider.
Ja, das ist, man kann auch sagen, die NASA macht es spannend. Und das hat ja auch was Gutes. Aber es ist natürlich schon ein bisschen peinlich. Vor allem, weil ja die Vorgeschichte dieser riesigen Mission, muss man ja sagen, vielleicht werden wir auch nochmal drauf kommen, wie groß diese Mission wirklich ist. Weil ja diese Vision ja schon, wie soll man sagen, eine lange Vorlaufphase hat.
Ja, das ist ganz spannend. Du hattest es schon gesagt, wir hatten ja eine ziemlich lange Mondpause. Die Apollo-Mission, da war die letzte Landung 1972. Also das ist jetzt tatsächlich schon eine Weile her. Ich habe es nicht erlebt. Viele andere haben es auch nicht erlebt. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Menschen mittlerweile, die noch nie eine Mondlandung miterlebt haben und für die das natürlich schon auch was Tolles wäre, sowas mal wieder zu sehen. Man fragt sich, warum gab es so eine lange Pause? Also erstmal gab es dann ja das Space Shuttle. Das war das, worauf sich die Amerikaner konzentriert hatten. 1989 hatte George Bush Senior einen neuen Vorstoß gewagt. Er hatte sich überlegt, zum 20. Jahrestag von Apollo 11 könnte man mal wieder Menschen zum Mond schicken. Dann mit dem finalen Ziel, dann auch weiter zum Mars zu fliegen letztendlich. Da hat er dann eine Studie in Auftrag gegeben, das sollte mal durchgerechnet werden, wie teuer das wäre. Und da kam raus, dass das über mehrere Jahrzehnte 500 Milliarden Dollar kosten würde. Und da waren dann alle ziemlich schockiert und hatten dann ja als ersten Impuls natürlich die Reaktion zu sagen, das ist uns zu teuer, das lohnt sich nicht. Bill Clinton hat dann gesagt, ja in der Tat, das können wir uns nicht leisten, wir fahren das wieder zurück. Das heißt, da war dann eine zurückhaltende Phase in der amerikanischen Raumfahrtpolitik. Der junge Bush, George W. Bush, hat dann 2004 den Plan wieder aufgenommen mit seinem Constellation-Programm. Nach der Columbia-Katastrophe war ja dann auch klar, dass das Space Shuttle-Programm dann auslaufen sollte. Und da war die Überlegung, wieder zum Mond zu fliegen und auch weitere Ziele in Angriff zu nehmen. Obama hat es dann wieder zurückgepfiffen. Der hatte dann gesagt, wir waren schon auf dem Mond, da müssen wir nicht nochmal hin. Und das jetzige Programm, das Artemis-Programm, das geht in seiner aktuellen Form tatsächlich auf Donald Trump zurück, der 2017 gesagt hat, wir müssen das amerikanische Weltraumerkundungsprogramm neu beleben. Ist jetzt auch nicht so überraschend. Donald Trump mochte es ja gerne groß und der hat damals dann in die Wege geleitet, dass man sich überlegen soll, wie man ein neues, innovatives und nachhaltiges Programm der Exploration des Sonnensystems aufsetzen kann, und zwar mit kommerziellen und internationalen Partnern. Der Mond sollte langzeitig erkundet und genutzt werden und dann natürlich auch bei Trump immer auch das Fernziel, dann auf den Mars zu fliegen. Und das ist das, weshalb jetzt dieses Programm so an Fahrt aufgenommen hat, warum da jetzt sehr viel Geld investiert wird. Und wie du schon gesagt hast, das ist jetzt keine reine Liebe zur wissenschaftlichen Erkenntnis, sondern es geht ganz klar erstens darum, politischen Zeichen zu setzen, dass man wieder die entsprechenden Gebiete auf dem Mond besetzt, denn die Chinesen haben den Mond ja auch im Blick und machen da enorme Fortschritte. Und dann, zweiter Punkt, natürlich auch die Idee, den Mond wirtschaftlich zu nutzen und da entsprechend auch schon gleich die Ressourcen zu besetzen und für sich selber in Anspruch zu nehmen, die dann auch langfristig nutzen zu können.
Okay, und das heißt aber, die Konkurrenz ist groß. Du hast gesagt, wir haben hier im Westen vor allem auch kommerzielle Unternehmen mit an Bord. Die kommerzielle Raumfahrtindustrie floriert, das wissen wir. Da gibt's viele Player inzwischen mit eigenen Raketen, mit eigenen Raumfahrzeugen, auch mit eigenen großen Plänen, wie wir wissen, zum Mars. Welche Rolle spielt diese private Raumfahrt bei solchen ja doch staatlichen oder jedenfalls offiziellen, so nationalen Raumfahrtmission wie jetzt Artemis, das ja für Donald Trump und sicher jetzt dann auch für seinen Nachfolger oder für ihn wieder, wenn er denn wiedergewählt würde, was er natürlich keiner hoffen mag, kleine Bemerkung in Klammern, wenn es denn so ist, ja, dann ist es ja, dann ist natürlich ein großes Symbol. Ich habe es eingangs erwähnt. Aber welche Rolle spielen denn dann diese kommerziellen Raumfahrtunternehmen bei der Exploration? Denn da gibt's ja viel zu erforschen auf dem Mond.
Ja, die spielen mittlerweile natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Muss man sich nochmal vor Augen führen. Das hat ja erst zur Jahrtausendwende überhaupt angefangen. Also erst dann hatte vor allem Elon Musk mit SpaceX sich ganz, ganz aggressiv in den amerikanischen Raumfahrtmarkt reingeklagt. Also hat die NASA mehrfach verklagt, weil sich die NASA mit ihren traditionellen Partnern vorher sehr bequem und innovationsfeindlich eingerichtet hatte. Also ein sehr stabiles System mit gigantischen Fördermitteln, wo aber einfach nicht viel passiert ist. Elon Musk hat das Ganze dann ziemlich aufgescheucht, das ganze Feld. Jeff Bezos natürlich auch und eine Reihe von anderen Weltraummilliardären sind dann ja auch auf den Plan getreten. Und seitdem ist da sehr viel mehr Bewegung drin, sehr viel mehr Schwung. Und all diese Akteure sind jetzt natürlich auch im Artemis-Programm mitgedacht und mit involviert. Die SLS-Rakete, das hatte ich ja schon erwähnt, das ist noch eine, die Technologie aus dem alten Constellation-Programm der NASA und deren Partner nutzt. Das ist ja das, was kritisiert wird. Die hat keine wiederverwendbaren Teile, ist also wirklich Oldschool-Raumfahrttechnologie. Aber wenn man auf dem Mond landen will, und das wird dann die Artemis-2-Mission sein, dann wird man auf die Technologie der Partner zurückgreifen, der kommerziellen Partner. Da ist dann Elon Musk gefragt für das Landesystem. Jeff Bezos mit Blue Origin ist da auch involviert. Und außerdem hat die NASA auch in Auftrag gegeben, dass zum Landetermin entsprechend schon Ausrüstung vorher auf den Mond geschafft wird. Und diese Aufträge, die sind auch ausgeschrieben worden. Da konnten sich auch private kommerzielle Firmen bewerben und haben entsprechend die Aufträge bekommen. Also bei den weiterführenden Elementen des Artemis-Projektes, da sind die kommerziellen Partner schon sehr, sehr massiv involviert. Du hattest vorhin auch gesagt, es ist auch ein Projekt mit europäischer Beteiligung. Das Service-Modul des Orion-Raumschiffs, das ist von der ESA gebaut worden. Und das ist hier tatsächlich bei uns in Deutschland passiert, bei Airbus in Bremen. Also auch da sieht man, ja, gut, Airbus ist jetzt eher eine traditionelle Firma im Raumfahrtsektor. Aber der Markt öffnet sich immer weiter. Und das ist auch gut, weil das viel Innovation bringt und ja, viele neue Ideen in diesen Sektor einspeist.
Ja, du hast schon gesagt, das Service-Modul wird ja nicht zurückkehren zur Erde. Das wird unterwegs verbrennen. Hm. Aber es wird erstmal dann hoffentlich zum Mars fliegen.
Zum Mond fliegen erstmal.
Was ist denn da geplant? Vielleicht wollen wir ein bisschen über Artemis 1 jetzt mal sprechen, was da genau der Ablauf sein soll und was man vor allem natürlich auch damit erreichen will, jetzt auch im Hinblick auf die Erforschung des Mondes.
Ja, Artemis 1 ist ja die erste unbemannte Mission, sozusagen der letzte Testflug, um sicherzugehen, dass wenn man Menschen in das Raumschiff reinsetzt, dass man da die Risiken wirklich minimal halten kann. Der Artemis-2-Flug, 2024 geplant, der soll dann das erste Mal wieder Menschen zum Mond bringen und Artemis-3 dann die erste Mondlandung mit einer Frau und einer Person of Color. Das heißt, da will man jetzt die 12 mittlerweile alten Männer der Apollo-Mondlandung in ihrem Gruppenstatus ein bisschen diversifizieren, was ja auch eine gute Idee ist.
Alte weiße Männer, muss man dazu sagen.
Mittlerweile alte weiße Männer, ja. Insofern ist es jetzt ein Testflug. Da geht es dann darum, zum Mond zu fliegen, dann noch ein ganzes Stück weiter, 7400 Kilometer über den Mond hinaus und dann wieder zurück. Und vor allem wird es wichtig sein zu testen, ob die Orion-Raumkapsel beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, was mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit passieren wird und insofern mit sehr, sehr hohen Temperaturen verbunden ist, ob sie diesen extremen Bedingungen wirklich standhalten kann. Also das ist insofern ein ganz, ganz wichtiger Test. Natürlich wurde die Raumkapsel schon vorher umfangreich getestet auf der Erde und auch schon mal mit einem Flug in Erdnähe. Aber das ist natürlich eine ganz wichtige Hürde, die das Programm noch meistern muss. Also insofern, das ist die Idee bei Artemis 1. An Bord sind aber auch wissenschaftliche Experimente. Und da ist auch Deutschland wieder federführend mit an Bord. Insbesondere sind da zwei Puppen, die auf den Passagiersitzen sitzen. Helga und Soha, zwei Frauen-Torsi.
Mit Namen.
Mhm. Und die sollen den Einfluss der kosmischen Strahlung vermessen. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir wissen ja, dass da ganz viele hochenergetische geladene Teilchen unterwegs sind im All, die für den menschlichen Körper sehr gefährlich sind. Hier auf der Erde werden die abgeschirmt durch das Magnetfeld und durch die Atmosphäre. Auch auf der Internationalen Raumstation ist man vor denen noch relativ gut geschützt, weil da eben auch noch das Erdmagnetfeld hinreicht. Das sind ja so gut 400 Kilometer. Die Internationale Raumstation, also ist nicht besonders weit weg von der Erde. Aber wenn man zum Mond fliegt, dann ist man da natürlich schon ganz anderer Strahlung ausgesetzt. Und das war bisher schon auch ein Argument, keine Frauen dorthin zu schicken, weil Frauen mit ihrem komplexen Fortpflanzungsorgansystem da besonders gefährdet sind. Und die beiden Puppen, die sollen gucken, inwiefern strahlungsabschirmende Westen da wirklich helfen können. Das heißt, Helga fliegt ohne Weste, Zoha fliegt mit Weste. Und da soll man dann oder sollte man auf diese Weise rausfinden, welchen Strahlungsdosen entsprechend dann die Mondreisenden bald ausgesetzt werden. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr spannende Frage, wenn man dann weiterdenkt in Richtung Mars, weil da ja richtig lange Aufenthalte in den Raumkapseln, in diesem sehr gefährlichen Umfeld gemeistert werden müssen. Und da ist dann schon eine ganz wichtige und zentrale Frage, wie man überhaupt garantieren kann, dass man da nicht große Gesundheitsrisiken für die Astronauten in Kauf nimmt. Also das ist ein spannendes Experiment, was vom DLR, vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, gestaltet wurde und mitgeschickt wurde und dann auch ausgewertet wird. Da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Aber es gibt noch einige andere Experimente, unter anderem eine Reihe von CubeSats, also von Satelliten, die von Artemis 1 ausgesetzt werden. Und auch da sind spannende Projekte dabei. Insbesondere zwei, wo es darum geht, nochmal genauer herauszufinden, wo und wie viel Wasser auf dem Mond zu finden ist.
Das sind diese quaterförmigen kleinen Satelliten dann.
Ganz genau.
Und das Wasser ist wichtig dann im Prinzip ja auch für die Mars-Mission, richtig?
Also das Wasser ist auch erstmal für die nächsten Mondmissionen wichtig, denn die Mondlandung, die geplante, die soll am Südpol des Mondes stattfinden und zwar in der Nähe von den Gebieten, die immer im Schatten sind. Also der Mond ist ja nicht so geneigt wie die Erde und insofern gibt es da Gebiete, die wirklich nie Sonnenlicht abbekommen und da geht man davon aus, dass es da Wassereis geben könnte und das ist natürlich eine ganz wichtige Ressource, weil man aus Wasser Sauerstoff und Wasserstoff gewinnen kann und das kann man dann sowohl als Treibstoff benutzen als auch als Ressource, wenn man dann noch weiter gedacht, eine dauerhafte Mondbasis installieren möchte, was ja auch Teil des Artemis-Programms ist. Also insofern Wasser ganz wichtig, da zu wissen, wo man es finden kann, wie viel dort ist. Und das sollen dann die Astronauten bei Artemis 2 auch entsprechend mit untersuchen und erkunden. Und da ist dieser Satellit sozusagen Vorbereitung dafür. Letztendlich zwei Satelliten. Einmal ist es ein Infrarotspektrometer, wo es darum geht, die Wasservorkommen zu kartieren und der zweite Satellit, der versucht Neutronen nachzuweisen, die entstehen, wenn Wasser durch kosmische Strahlung aufgespalten wird. Das sind die beiden Satelliten, die für diesen Zweck der Wasserortung mitgenommen werden. Dann gibt es aber noch ganz andere Satelliten und andere Projekte. Ganz spannend vielleicht ein Satellit, der ein Sonnensegel beinhaltet und zu einem Asteroiden fliegen soll. Also ein riesig großes, 86 Quadratmeter großes Segel, das durch den Strahlungsdruck der Sonne bewegt werden soll. Da hofft man jetzt nur, das ist eine ganz interessante Diskussion, die auch bei der Pressekonferenz der NASA am Samstag Thema war, dass diese Satelliten diese ganzen Verschiebungen gut überstanden haben, denn die haben Batterien an Bord, die wichtig sind, um die erstmal hochzufahren. Und diese Batterien, die wurden jetzt entsprechend schon länger nicht mehr geladen, können auch nicht so einfach geladen werden, denn das Orion-Raumschiff müsste man ansonsten abmontieren von der Rakete. Und da war die Sorge, die zuerst schon in den sozialen Medien kursierte und dann auch bei der Pressekonferenz mehrfach geäußert wurde, was denn jetzt mit diesen Satelliten ist, wenn die Batterien leer sein sollten, was man nicht genau weiß. Man weiß nicht, was die für einen Ladestatus haben und dann vielleicht der Start wirklich erst im Oktober oder sogar noch später stattfindet. Und da war jetzt aber ein Update, was auch wiederum in den sozialen Medien von entsprechenden Wissenschaftlern abgegeben wurde, dass zumindest ein Teil der Satelliten in der Lage ist, auch bei niedrigem Batteriestand sich dann sozusagen nachzuladen. Also die werden sich dann ausklappen und dann durch die Sonneneinstrahlung nachgeladen werden. Da muss man einfach ein bisschen länger warten, bis man Kontakt zu denen aufnimmt. Das könnte dann das Problem sein, dass man dann einfach weniger Zeit hat für die wissenschaftliche Datengenerierung. Aber dass sie gar nicht funktionieren, erschien vor diesem Hintergrund eher unwahrscheinlich. Also insofern gibt es da Hoffnung, dass die Wissenschaft auch in der Tat realisiert werden kann.
Ja, das klingt für mich alles so ein bisschen nach Spielwiese. Ist natürlich alles gigantisch und ist wahnsinnig teuer, dieses ganze Projekt. Und Artemis selbst ist ja eine große Mission. Artemis 1 bis 8, so weit geht es ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann muss es ja jetzt im Prinzip eigentlich auch Schlag auf Schlag gehen. Wir erwarten quasi jetzt quasi einen Start nach dem nächsten. Und irgendwann im nächsten Jahrzehnt sind wir dann auf dem Mond, beziehungsweise sind wir dann auf dem Weg zum Mars eigentlich schon. Denn auf dem Mond waren wir dann schon. Ne? Also glaubst du selbst, nachdem es zu jahrzehntelangen Verzögerung gekommen ist, muss man ja so sagen, Constellation ist ja, du hast es erklärt, ist ja schon alt, dass es tatsächlich so kommt, wie das jetzt die Amerikaner und die europäischen Raumfahrtagenturen natürlich auch vertreten und gewissermaßen auch bewerben, wenn man so will, dass es wirklich funktionieren kann.
Ja, das ist ein bisschen schwer, das vorherzusagen. Da wird, glaube ich, ganz viel davon abhängen, wie reibungsfrei es jetzt weitergeht. Also ob die Probleme mit der SLS-Rakete in den Griff bekommen. Es war ja auch schon so, dass die Generalprobe im April und im Juni ziemlich holprig verlief. Die war ja auch, ist auch mehrfach stecken geblieben. Da hat man auch schon den Countdown nicht so richtig erfolgreich zu Ende gebracht. Und auch da gab es natürlich schon Kritik, dass die Technik einfach veraltet ist und dass es insofern alles zu teuer ist, zu alt und insofern letztendlich vielleicht Geldverschwendung ist. Aber wenn das jetzt mit Artemis 1 hoffentlich im Oktober überwunden sein sollte, dann wird man auf jeden Fall die Mondlandung noch durchziehen und das Lunar Gateway, das wird, denke ich, auch auf jeden Fall realisiert werden, denn die internationale Raumstation, die ist ja dann einfach alt. Man braucht irgendein Nachfolgeprojekt und dass man das dann nicht wieder im Erdorbit macht, sondern den Erdorbit auch kommerziellen privaten Firmen überlässt und weiter Richtung Mond denkt, ist, glaube ich, auch eine naheliegende Weiterführung. Ansonsten muss man mal sehen, aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass wirklich ziemlicher Druck von Seiten von China existiert. Und wenn man sich deren Raumfahrterfolge der vergangenen Jahre so anguckt, muss man sagen, die sind wirklich mit einem ungeheuren Tempo unterwegs und haben ihre Ziele bisher auch fast pünktlich immer einlösen können. Und das ist ja unglaublich, was die alles geleistet haben. Also man muss sich nur mal die Mars-Mission nochmal vor Augen führen oder die Landung auf der Rückseite des Mondes als erste Nation. Also die lösen wirklich ein, was sie ankündigen. Und das macht den Amerikanern schon, glaube ich, wirklich Angst, denn es ist klar, dass das einfach geopolitisch auch immer wichtiger wird. Also insofern sind wir jetzt in so einem neuen Space Race, kann man, glaube ich, schon sagen, auch wenn das weniger explizit gehandhabt wird als damals im Kalten Krieg, als die Russen noch der Partner oder der Gegenspieler war. Also insofern, glaube ich, wird es schon auch sehr intensiv weitergehen, weil einfach auch klar ist, dass es da mittlerweile um sehr viel geht. Und das merkt man beim Erdorbit, wo die Mega-Constellations jetzt in Angriff genommen werden, wo einfach ein wahnsinniger Kampf um die Ressourcen im All angefangen hat. Und das wird mit dem Mond weitergehen. Und das ist eben auch schon eine Entwicklung, die einem dann auch wiederum Sorgen machen kann. Wir hatten das ja auch schon in früheren Podcasts mal angesprochen, dass wir da auch eine Lücke in Bezug auf das Weltraumrecht haben. Da ist seit den 60er Jahren nicht so richtig viel passiert. Damals gab es ja die großen Weltraumverträge, die aber natürlich noch nicht absehen konnten, dass es irgendwann kommerzielle private Unternehmen geben würde, die in dieses ganze Themenfeld mit einsteigen würden. Insofern ist das überhaupt gar nicht geregelt damals und seitdem hat man sich nicht mehr auf weltweit gültige Verträge einigen können. Es gab einen Mondvertrag, der aufgesetzt wurde, um diesen allgemeinen Weltraumvertrag zu konkretisieren in Bezug auf den Mond. Aber da ist Amerika zum Beispiel damals nicht beigetreten. Und Donald Trump hat auch noch einmal klar gemacht, dass Amerika bei diesem Vertrag nicht dabei ist. Das steht auch in der ersten intensiven und ausführlichen Beschreibung des Artemis-Projektes, wo es um die Mondressourcen geht, dass Amerika da eine andere Strategie verfolgt, und zwar bilaterale Verträge mit anderen Ländern abschließt, die Nutzung der Mondressourcen regeln soll. Das sind die Artemis Accords, so heißen die, diese bilateralen Verträge. Und da ist Amerika momentan sehr intensiv zugange, Länder zu überzeugen, diese Verträge zu unterschreiben. Und in Europa ist es so, dass da erst einige Länder unterzeichnet haben. Deutschland zum Beispiel noch nicht. Die ESA kann das nicht stellvertretend machen für die Mitgliedsländer. Frankreich zum Beispiel hat schon unterschrieben. Und ja, das ist jetzt eine interessante Geschichte, weil da in der Tat ermöglicht würde, neben anderen Vereinbarungen, was man in Fällen von Krisen machen muss oder wie bestimmte Infrastrukturen eingerichtet werden müssen, damit sie dann technologisch auch kompatibel sind, weil da eben gerade tatsächlich drin steht, wie die kommerzielle Nutzung des Mondes aussehen kann. Und da muss man jetzt sich dann schon fragen, wie es weitergehen soll, wenn die Amerikaner da so eine Art Alleingang planen. Also da ist, glaube ich, in Hinsicht auf Weltraumrecht noch ganz, ganz viel zu tun. Und das muss man auch wirklich bald in Angriff nehmen, bevor das wirklich unter Amerika und China allein ausgemacht wird.
Ja, kann das denn die Mission, jetzt die Artemis-Mission, dann auch bremsen unter Umständen? Oder muss man das
bremsen,
einfach...
Bremsen glaube ich nicht. Aber es wurde schon spekuliert, dass die Bereitschaft, diese Verträge mit Amerika zu unterschreiben, durchaus einen Einfluss darauf haben könnte, wer oder welche Astronauten in den Missionen mitfliegen dürfen. Also es war so eine Vermutung, dass deshalb dann zum Beispiel die deutschen Astronauten, also Alexander Gerst und Matthias Maurer, dann vielleicht benachteiligt sein könnten, wenn Deutschland diesen Vertrag nicht unterschreibt. Also das sind Dinge, die klingen jetzt nicht unplausibel, das sind aber im Moment einfach so ein bisschen vielleicht unschöne Vorgänge, die im Hintergrund noch parallel ablaufen. Die ESA, die hatte eine Pressekonferenz vor 2 Wochen, als es auch um das Artemis-Projekt ging, und die hat nochmal sehr dafür geworben, diese Verträge zu unterschreiben. Aber wie gesagt, sie kann ihre Mitgliedsländer eben nicht zwingen, und das ist eine Diskussion, die gerade noch parallel geführt wird.
Ja, man wundert sich, dass Amerika überhaupt vertragsbereit ist oder verhandlungsbereit ist, weil es ja dann viele andere Beispiele gibt, Antarktis-Vertrag zum Beispiel auch, oder auch, jetzt denke ich an den Klimavertrag, wo es ja auch ganz offensichtlich, auch ganz plakativ auch so gehandhabt wurde, dass man Herr des Verfahrens bleiben will und auch Herr der eigenen Projekte und der eigenen Ziele und da von außen jetzt nicht groß sich binden will.
Genau, aber so, genauso machen die es jetzt auch. Also diesen Mondvertrag, der unter UN-Schirmherrschaft ausgearbeitet wurde, den haben sie ja eben nicht unterschrieben, sondern haben ihren eigenen Vertragsentwurf ausgearbeitet und haben es jetzt selber in die Hand genommen, diese Verträge bilateral abzuschließen. Also im Prinzip genau das gleiche Vorgehen, sich nicht international einzureihen, sondern ihr eigenes Ding zu machen, und wer dabei ist, ist dabei, und wer nicht, der kriegt dann unter Umständen Probleme.
Also wie beim Klima, wenn auch hier die Wissenschaftler wieder natürlich die Daumen drücken, dass da die Staaten sich irgendwie einig werden und dann auch was passiert und sich was bewegt und die Missionen vor allem auch stattfinden können. Von der Wissenschaft her, was würdest du sagen, was ist der größte Mehrwert der Artemis-Mission, die jetzt beginnt?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil das ja dann, weil es ja immer ja die Entscheidung oder der Vergleich ist zwischen den astronautischen Missionen, die sehr, sehr teuer sind, natürlich, weil man Risiken minimieren muss und weil Menschen sehr aufwendig ins All zu bringen sind, im Vergleich zu robotischen Missionen oder Beobachtungsmissionen, die einfach Weltraumteleskope beinhalten. Und da würde man wahrscheinlich sagen, dass die Mission ohne menschliche Beteiligung für die Wissenschaft mehr bringen, obgleich man sagen muss, dass während der Apollo-Mission die Astronauten schon auch gute Wissenschaft geleistet haben und Menschen nach wie vor eigentlich besser in der Lage sind, Experimente durchzuführen und Daten zu sammeln. Aber die Wissenschaft bei den Artemis-Missionen ist, glaube ich, trotzdem natürlich eher eine zweitrangige Geschichte. Aber der Mond ist natürlich ein interessantes Ziel, weil der sehr, sehr viele Informationen über die Geschichte des Sonnensystems beinhaltet. Da gibt es ganz viel, was wir noch nicht wissen. Wir waren ja nun auf noch nicht so vielen verschiedenen Stellen auf dem Mond und haben insofern nur von einigen Stellen Gestein gesammelt, das wir datieren können. Und wenn man das weiter ausdehnt und ja einfach noch besser experimentieren kann auf der Mondoberfläche, wird da bestimmt auch viel Neues zur Geschichte des Sonnensystems und auch zur Geschichte des Erd-Mond-Systems zutage treten. Also da, glaube ich, wird es schon viel Interessantes geben, auch wenn es ganz klar nicht im Vordergrund steht in den Artemis-Missionen.
Die bemannte Mission dann, oder befraute Mission, würde man hoffentlich...
Astronautische Mission
wird man heute sagen. Die wird natürlich besonders spannend. Wie lange werden die Menschen dort oben bleiben und gewissermaßen, wann kommen sie dann wieder zurück?
Naja, also erstmal werden die irgendwie so eine gute Woche da oben bleiben. 2 Mondausflüge sind mindestens geplant, aber das soll dann natürlich immer länger der Fall sein. Und irgendwann, das hatte ich ja schon kurz erwähnt, ist dann die Überlegung, wirklich eine Mondbasis zu haben, die man vom Gateway aus anfliegen kann. Das heißt, man hat dann diese kreisende Mondstation und von da aus kann man dann zur Mondoberfläche hinabsteigen und dann auch wieder zum Gateway zurück, von wo aus man dann auch wieder zur Erde starten kann. Also das ist so die Vision. Wird natürlich noch eine Weile dauern, bis das realisiert sein kann. Aber es sind schon sehr futuristische Ideen und der Aufenthalt auf dem Mond, der wird, oder die Aufenthalte werden dann definitiv immer länger werden.
Das klingt jetzt erstmal wieder ein bisschen weiter weg, aber es ist eben nicht weit weg. Das finde ich das Spannende, dass wir quasi unmittelbar davor stehen. Ist natürlich jetzt auch eine schwierige Zeit, muss man sagen, für solche extrem teuren Projekte. Nicht nur für die Europäer, auch für die Amerikaner. Das ist sehr kostenträchtig. Da wird es vielleicht auch nochmal Diskussionen geben. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Sibylle, wir werden genau hingucken. Du wirst für uns natürlich dranbleiben an den Raketen und wirst uns auch berichten. Vielleicht werden wir auch den einen oder anderen Podcast dazu nochmal machen, wenn es interessante auch Ergebnisse auch gibt. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Strich drunter und landen mal wieder in unserer üblichen Podcast-Routine und verabschieden uns. Das war unser heutiger Podcast Wissen. Und wir würden uns freuen, wenn Sie Anregungen, wenn Sie Kommentare haben, wenn Sie auch eigene Themen, Vorschläge haben oder kritische Anmerkungen, dann können Sie uns natürlich schreiben. Schreiben Sie uns unter Stichwort Podcast an wissenschaft@faz.de. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann können Sie da natürlich unseren Podcast auch abonnieren. Wir werden uns in den nächsten Wochen ganz sicher auch nochmal mit Corona beschäftigen. Ein Thema, das uns hier, liebe Sibylle, wochenlang und Monate und
jahrelang, ja, kann man mittlerweile schon sagen.
Inzwischen jahrelang auch beschäftigt hat und nicht loslässt. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. Für den Herbst, es wird nicht nur um Inzidenzen und nicht nur um politische Streitigkeiten gehen, sondern es werden auch viele neue Ergebnisse wieder veröffentlicht werden zu dem Thema Pandemie und wir werden da auch dranbleiben. Aber es gibt auch andere Themen und in der nächsten Woche beziehungsweise am Ende dieser Woche, je nachdem wie wir was hinkriegen, werden wir mit der nächsten Folge kommen. Ich würde sagen, das war's für diesmal. Wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.